Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Heute geht es um ein Buch, das uns in die große, weite Welt entführt, aber nicht auf den üblichen Touristenpfaden, sondern unsere Reise bringt uns eher an Orte, die Touristen eher seltener besuchen. Nämlich dorthin, wo Not und Elend herrschen. Das Buch, das wir Ihnen heute ans Herz legen wollen, trägt den Titel »Ein Mann, ein Leben, ein Auftrag«. Untertitel »Mit Gott in die gefährlichsten und ärmsten Länder der Welt«. Klaus Dewald ist der Mann, um den es in dem Buch geht, um ihn und um die Arbeit, die er leistet seit Anfang der 90er Jahre. Er ist heute mal nicht irgendwo auf der Welt unterwegs, sondern hat Zeit für uns. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo und guten Tag.
Klaus, das Hilfswerk, das du gegründet hast, heißt GAIN, Global Aid Network, übersetzt. Ihr seid heute in ungefähr 50 Krisengebieten auf der ganzen Welt unterwegs, um praktische Hilfe zu leisten. Aber gestartet hat das Ganze, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung, Anfang der 90er, ziemlich klein mit der Aktion Hungerwinter. Was war damals so der Auslöser, wo dich die Not anderer Menschen so richtig gepackt hat?
Du wirst das nicht glauben, am Anfang gar nicht, weil die Leute glauben immer, ich wäre da so gut. Nein, bin ich gar nicht. Es gab Menschen, die hat das wahrscheinlich mehr gepackt und die wollten damals in 1990, da gab es ja noch die Sowjetunion, kennen ja heute die meisten gar nicht mehr. Und da war ja ein Mr. Gorbatschow, der letzte große Häuptling, der hat dann den Westen um Hilfe gebeten, weil es gab einen sogenannten Hungerwinter in der Sowjetunion. Daher kommt auch der Name Aktion Hungerwinter. Und da war es in Gießen. In Gießen gibt es ein evangelikales Missionswerk, das heißt Campus für Christus, die Mission unter Studenten machen. Und diese Studentengruppe, die hatten das auf dem Herzen, doch den Menschen in der Sowjetunion zu helfen. Meine liebe Frau hat das mitgehört und die hat dann irgendwann zu mir gesagt, da die Studenten, die planen einen Hilfstransport da nach Osteuropa zu machen, vielleicht kommst du mal dazu und kannst mal gucken, ob du was anfassen kannst, weil ich war zu der Zeit in einer Leitungsposition in einem Logistikunternehmen und dann hat die Claudia schon richtig erkannt, die brauchen da vielleicht ein bisschen Expertise zu dem Thema und dann war ich bei dem ersten Treffen dabei und wie das so ist, 50 Studenten und da wird viel geredet und am Schluss kommt da wenig bei raus. Und ich habe gesagt zu denen, lasst es bleiben, bleibt daheim, macht euch nicht unglücklich, das funktioniert so nicht. Und da ist aber ein Student ganz konkret auf mich zugetreten, hat gesagt, warum entmutigst du uns denn? Wenn du doch weißt, wie es geht, dann ermutige uns doch und mach doch mit. Und so herausgefordert, okay, mach ich. Meine Triebfeder, bin ich ganz ehrlich jetzt, war Abenteuerlust. Weil wer hatte denn damals schon die Möglichkeit, in die Sowjetunion zu kommen. Ich meine, Eiserner Vorhang und so weiter und so fort. Und also war ich dabei. Also es war gar nicht die Not der Menschen, sondern das war das Abenteuer, in die Sowjetunion zu gehen.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen, ich habe das, wie gesagt, etwas mitgekriegt am Anfang, so die Not, ich stelle mir das im Bild vor, die Not der begeisterten Studenten, die sagen, wir müssen doch irgendwas tun. Und dann kommt dann der Logistiker an, der sagt, ich weiß, wie man so ein Ding fährt. War auch ein bisschen dabei, oder? So der, lass mal den Fachmann ran.
War vielleicht bei einem oder anderen Studenten, ey, den müssen wir gewinnen, dass er mitmacht, weil dann kommt das rein. Ich meine, auf der anderen Seite habe ich die gleich herausgefordert. Ich glaube, das zieht sich so durch mein Leben, weil die hatten dann ja klein gedacht. Also wir können mit so einem VW-Bus oder zwei oder drei VW-Bussen, da machen wir dann halt so einen kleinen Konvoi. Und ich habe sofort gesagt, stopp, wir spielen hier nicht rum und mit Matchbox-Autos fahre ich nicht durch die Gegend. Also wenn wir das machen, machen wir das gleich richtig und dann mit den großen Autos. Und habe dann damals zwei 40-Tonner gleich aufgetrieben und somit die Studenten ein bisschen herausgefordert. Aber ich war ja auch da voll dabei, habe das dann mitorganisiert. Und es war vollkommen klar, jetzt komme ich nämlich zu deiner Frage, den ersten Transport, den fahre ich natürlich selber. Gemacht, getan. Und dann kam etwas, nämlich Begegnung mit Menschen. Und Begegnung mit Menschen ist das, was mich bis heute prägt. Und auch vieles ins Leben ruft, was ich ins Leben gerufen hat. Mir geht es nämlich um Menschen. Und ich hatte dann eine Begegnung in, die Stadt hieß damals noch Leningrad, heute heißt sie St. Petersburg, mit älteren Damen. Und die haben mir erzählt, dass sie ihre Kinder im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Die sind nämlich verhungert. Und wer da ein bisschen geschichtsaffin ist, weiß, dass die Deutschen die Stadt Leningrad umsingelt haben und ausgehungert haben. Das heißt, ich habe hier direkt Betroffene getroffen, die auch allen Grund haben, Deutsche zu hassen. Die haben ja dann ein Denkmal, sag ich mal, oder eine Gedenkstätte gezeigt, wo 30.000 verhungerte Kinder beerdigt sind. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, Stefan. Ich habe mich damals überhaupt nicht wohl in meiner Haut gefühlt, als Deutscher, direkt konfrontiert mit dem, was da passiert ist. Aber das ist ja da, Gott sei Dank, nicht stehen geblieben, sondern jetzt kommt ein Ereignis, das hat mein ganzes Leben geprägt. Weil eine von diesen Damen hat mich dann umarmt, hat gesagt, dein Großvater kam als Feind mit Waffen und du kommst als Freund und Bruder in Liebe und mit Hilfe. Und wir vergeben dir und deinem Volk die Schuld. Das hat natürlich erstmal gesessen. Ich habe auch gemerkt, wow, hier passiert gerade was ganz Großes. Gleichzeitig habe ich gedacht, wow, ich habe mich ja gar nicht schuldig gefühlt. Also die vergeben mir eine Schuld, für die ich mich gar nicht schuldig gefühlt habe. Was heißt denn das? Ich vergebe dir und deinem Volk die Schuld. Also das hat mich sehr beschäftigt. Als ich zurückgekommen bin dann von diesem ersten Hilfstransport, und natürlich haben wir Menschen in Not gesehen und natürlich haben wir unsere Ware auch verteilt. Also, aber du merkst, das war da gar nicht so wichtig für mich. Sondern
ja, das klingt fast wie so ein Berufungserlebnis, oder? Also sowas, du bist da hingefahren und hattest noch nicht die richtige Vorstellung, was erwartet mich da eigentlich? Und so eine Begegnung, man merkt es ja an, das berührt dich heute noch, das war, kann mir das vorstellen, wie so ein Moment, zack, peng, da steht jetzt was im Raum, ne?
So, dann zurück in Deutschland geht das Leben ja natürlich nicht einfach so normal weiter. Jetzt ist was passiert und es hat sich was verändert. Also habe ich das Gespräch gesucht mit sehr vielen älteren Menschen hier in meinem Land. Und jetzt hat mich Dinge interessiert, die mich vorher gar nicht interessiert haben. Wie waren das damals? Erzähl mal von deiner Perspektive. Ich habe dann viele Geschichten gehört und irgendwann habe ich verstanden, die haben mir eine Antwort gegeben auf eine Frage, die ich nie gestellt habe. Und die Antwort war, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit Prozenten, ich sage mal 70%, also deutlich die Mehrheit, die haben mir eigentlich gesagt, neben den Geschichten, die sie mir alle erzählt haben, wenn wir nochmal eine Chance im Leben hätten, würde ich es anders machen. Das hat mich zutiefst getroffen, weil ich gedacht habe, wenn ich mal oder Gott erlaubt, dass ich alt werde, möchte ich nie sagen müssen, ich brauche eine zweite Chance. Und das war, denke ich, der Turnaround, deswegen diese beiden Erlebnisse. Dass ich dann wirklich auch Gott gefragt habe, ich will alles richtig machen. Das hört sich so überheblich an. Ich will es gleich richtig machen. Ich will das Richtige tun. Und ich habe dann wirklich zu Gott gesagt, hier, ich stelle mich zur Verfügung, du kannst mich gebrauchen. Also schick mir ein Fax, wo drin steht, was ich tun soll.
Fax, das war schon länger her, ne? Ja. Keine WhatsApp oder so.
Nee, das war damals eben im Jahr 1990. Habe auch gleichzeitig gewusst, du musst aus dem alten Leben, also ich bin da schon manchmal konsequent und radikal, aussteigen. Das heißt, ich habe meine Arbeitsstelle gekündigt.
Also einen sicheren Job aufgegeben.
Genau.
Das ist ja auch nicht so ganz ohne. Ne?
Ich habe den Raum geschaffen, dass Gott auch mir einen Fax schicken konnte. Also habe Freiheit geschafft. Meine Eltern, hättest du die damals gefragt, die waren bereit, mich in die Klapsmühle zu schicken, weil sie gedacht haben, unser Sohn, der dreht jetzt durch, schmeißt so eine Arbeit weg. Das gibt's ja überhaupt nicht. Aber ich wusste, ich muss den Rücken frei haben, ich muss mich befreien und ich wollte mich einfach zur Verfügung stellen. So, und jetzt passiert was. Ich habe ja gesagt, schickt mir ein Fax, wo drin steht, was ich tun soll. Es kam nicht. Also ich bin morgens aufgestanden, kein Fax und auch kein Brief. Und am nächsten Tag auch. Und jetzt bin ich keiner, der, ich sag mal, ein halbes Jahr nichts tut. Hm. Das bin ich viel zu ungeduldig, viel zu kribbelig, ich muss was machen. Und dann habe ich irgendwann zu Gott gesagt, also ich warte ja immer noch auf das Fax, ich krieg's nicht oder ich erkenne es nicht. Ja, du musst noch deutlicher reden anscheinend. Und solange wie das Fax nicht kommt, mache ich was. Da bist du aber auch selber schuld, weil jetzt mache ich was.
Gott hatte eine realistische Chance sozusagen.
Genau. Und dann habe ich gedacht, naja, Menschen in Not helfen kann ja nicht so verkehrt sein. Mhm. Okay, jetzt habe ich ja das mitgekriegt, wie das war mit dem Hilfstransport und so, dann mache ich das weiter. Also ich habe dann damals diese Aktion Hungerwinter weitergeführt. Aber heute sage ich, naja, vielleicht war da ganz am Anfang ein Auftrag. Du hast eben das Wort Berufung genommen. Nee, das war noch keine Berufung. Es war, glaube ich, erst ein Auftrag. Berufung kam später. Weil ich habe es dann einfach gemacht und habe auf das Fax gewartet, dass es nicht kam. Und es kam und es kam nicht. Also habe ich immer weiter Hilfstransporte gemacht und immer weiter geholfen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, jetzt nochmal geistlich gesprochen, oh, in unserer westlichen christlichen Welt ist Wort und Tat leider getrennt. Und das war mir ganz stark auf dem Herzen. Also ein ganzheitliches Evangelium ist doch Wort und Tat.
Nicht nur gepredigt wird, sondern dass man auch Hilfe leistet konkret dann. Ne?
Genau, Menschen begegnet, das fängt ja erst mal mit an, sich auf Menschen einlässt und Menschen natürlich auch hilft. Das ist auch der Grund, warum das bei Campus für Christus ist. Campus für Christus ist ja ein Missionswerk und die hatten das Wort. Und mein Eindruck damals war, Jan, was tut ihr? Also, und ich wollte gar kein Hilfswerk gründen, weil ich wollte einfach nur helfen, dass Campus auch was tut. Also Wort und Tat. Und das waren dann so die Anfänge. Und ich habe dann mit der Trennung auch gemerkt oder mir auch nochmal angeguckt, ja, wie machen andere das denn? Und dann habe ich festgestellt, die meisten Hilfswerke sind Fundraising-Organisationen. Das wollte ich nie. Ich möchte auch keine Projekte.
Projekte. Also die im Prinzip nur Geld sammeln für irgendwelche Projekte, die dann andere umsetzen oder so.
Ja, genau. Und ich habe dann auch die Frage gehabt, Milliarden von Euros und Dollars, Armeen von Entwicklungsingenieuren und Missionaren die letzten 100 Jahre in Afrika, was haben die verändert? Und habe dann erkannt, naja, wie gesagt, ein Projekt verändert nichts. Du musst den Menschen verändern. Das heißt, meine Orientierung galt von Anfang an nur dem Menschen. Und was gibt es Nachhaltigeres, wenn ein hoffnungsloser Mensch, der keine Hoffnung hat, wieder Hoffnung bekommt? Also Wort und Tat. Dann hast du wirklich was verändert. Das war auf meinem Herzen. Ja. Und dann habe ich einfach von Anfang an gesagt, ich bin kein Fundraising-Hilfswerk, das interessiert mich nicht, sondern ein Menschen involvier. Hilfswerk.
Ja. Ja, das ist ja so, dieser Missionsbefehl wird ja oft so verstanden, ne? Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Das wird eher so verstanden, ja, man muss halt predigen und den Leuten das Evangelium predigen, dass die sich bekehren. Aber es wird nicht so gehört, wie du das jetzt gehört hast, dass du sagst, natürlich gehört da praktische Hilfe dazu.
Und selbst dann, du hast ja den Vers nicht komplett gelesen, weil da gibt es ein Komma und dann sagt Jesus und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Gerade bei diesem Vers. Und dann guckt mal hin, was Jesus gelehrt hat. Er hat geheilt, er hat ernährt, er hat, ja, hat Menschen geholfen, hat Menschen aus der Not, hat wieder Hoffnung geschenkt, hat Perspektiven aufgezeigt. Also Jesus hat ja wirklich, ich meine, das war ja das perfekte Beispiel von tun und nicht nur reden. Und das steckt für mich in diesem Vers auch drin.
Ja. Ich will mal ganz kurz einen Sprung machen, bevor wir noch über ein paar Details reden aus deiner Arbeit. Du hast es eben so gesagt, eine Motivation war für dich, dass du nicht, wenn du alt bist, zurückguckst auf dein Leben und sagst, oh, ich hätte es eigentlich gerne anders gemacht. Ich meine, unter uns, du bist jetzt alt, ansatzweise, Anfang 60 und kannst schon mal ein paar Jahrzehnte zurückgucken. Wenn ich dich jetzt heute fragen würde, würdest du was anders machen oder bist du zufrieden damit, wie es jetzt ist? Was würdest du da antworten?
Unglaublich dankbar, dass Gott mir doch das Fax geschickt hat und ich würde es genauso wieder machen.
Das musst du noch erzählen. Wie hat Gott dir denn das Fax geschickt? Kam das dann doch auf einmal an oder kam das ganz anders, als du erwartet hast?
Ja, ich persönlich bin ja der Meinung, Gut wird eine Sache nur, wenn sie geläutert ist. Mhm. Und ich muss dann an der Stelle natürlich sagen, es hat nie alles funktioniert. Und ich musste nicht nur die Höhenflüge und die Erfolge, sondern meine bittersten Niederlagen eben auch in der Arbeit eingesteckt. Und ich habe ja eben gesagt, musst jetzt gucken, wie du das zusammenschneidest, dass bei Campus für Christus wegen Wort und Tat. Und am Anfang hat Campus mir das ja gar nicht leicht gemacht, weil die wollten ja lieber Wort. Und dann ist ja die zweite Sache Fundraising. Ja, ich bin vielleicht ein guter Unternehmer, aber ein schlechter Fundraiser.
Du brauchst aber trotzdem Geld für deine Arbeit.
Genau, und was ich heute wahrscheinlich gar nicht bin, ein schlechter Fundraiser, aber damals hatte ich ja von der ganzen Problematik keine Ahnung. Mhm. Und ich habe ja Geld ausgegeben, weil ich habe ja Menschen in Not geholfen. Und als dann Campus das ein bisschen arg wurde, ein bisschen zu viel war, dann habe ich halt zu Gott auch gebetet, ja, was ist denn jetzt dran? Und dann hat Gott mir das Gleichnis mit den Talenten gezeigt. Also das war auch so ein geistliches Erlebnis. Und hat ganz klar, das sind ja alles so Stellen, weißt du, kennt jeder, da hörst du 85.000 Predigten drüber. Meinst du, du hast schon alles gehört und weißt schon alles. Und dann kommt genau so eine Stelle und dann hau die dich um. Weil da ist ganz klar, da hat Gott zu mir gesagt, pass mal auf, mein lieber Freund. Ich habe dir Talente gegeben. Und es ist deine Verantwortung, die einzusetzen. Und du wartest ja auf den Fax. Das wirst du nicht kriegen, sondern setz das ein, was ich dir schon gegeben habe. So, und in der Situation damals habe ich dann überlegt, was bin ich denn? Ach, eigentlich bin ich ein ganz guter Unternehmer. Ich weiß schon, wie man was unternimmt und vorwärts bringt. Und habe dann auch zu Gott gesagt, also ist ja jetzt ja dein Problem, ne? Du schickst mir ja keinen Fax. Also unternehme ich jetzt was und dann habe ich wirklich ein Unternehmen gegründet, also eine Firma, mit dem Ziel, Geld zu verdienen, weil ich habe ja Geld gebraucht und bin ja kein Fundraiser und habe damals eine Firma gegründet, habe die Gott hingelegt und habe gesagt, aber ich verspreche dir, dass es deine Firma ist und alle Gewinne, die diese Firma erwirtschaftet, setze ich ein für Menschen in Not. Und wenn das der richtige Weg ist, dann drehen wir halt den Spieß jetzt mal rum, dann kannst du es segnen. Und wenn es der falsche ist, dann werde ich es irgendwann begreifen, aber ich gehe jetzt los. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe natürlich ein Logistikunternehmen gegründet, da komme ich ja her aus der Welt. Und ob du es glaubst oder nicht, wir haben Geld verdient. Mhm. Also das war so ein Teil, dass ich auf einmal das Geld selbst verdient habe, was ich ausgebe, auch für Menschen in Not.
Das funktioniert dann. Aber du hast ja in deiner Geschichte von Gain, da kommt ja auch ganz am Anfang, du hast es so kurz erwähnt, da waren ja durchaus auch heftige Steine im Weg. Also dieser schwere LKW-Unfall, euer eigener schwerer Unfall, den ihr wirklich mit viel Glück nur überlebt habt. Oder ich denke jetzt gerade, wie gesagt, an diesen LKW-Unfall, wo mit zwei Todesopfern auch. Gab es da irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, ich lasse es sein, es war vielleicht doch der falsche Weg oder so? Oder was hat dich da motiviert, das durchzuziehen?
Ich würde erst nochmal zur Berufung zurückkommen.
Ja.
Weil genau dieser Unfall war die Wende, also vom Auftrag zur Berufung.
Ah, okay.
Weil natürlich hatte ich jetzt dieses Unternehmen. Und das hat Geld verdient und das war natürlich ein Logistikunternehmen. Und dann haben wir neben kommerzieller Fracht natürlich auch Hilfstransporte gefahren. Und auf einem dieser Hilfstransporte ist halt einer meiner LKWs verunglückt und zwei meiner Freunde ums Leben gekommen. Und das war ganz, ganz schlimm. Und ich kann auch heute sagen, weil ich sehe das heute noch genauso, lieber wäre ich gestorben als meine zwei Freunde, die auch noch Familienväter waren mit jeweils zwei Kindern. Und ich weiß, dass ich damals zu Gott gesagt habe, das möchte ich nie wieder in meinem Leben tun, zu Frauen hingehen müssen und denen sagen müssen, dass ihr Ehemann nicht mehr zurückkommt. Also es war damals ganz schlimm. Und für mich war klar, das Fax ist gekommen.
Und gerade in so einer Situation, wo andere vielleicht eher sagen würden, ich lasse es sein, es war vielleicht doch falsch.
Genau, was du sagst, stand ja in dem Fax drin. Also für mich ist das Fax gekommen, hör auf. Mhm. Und ich habe damals auch gesagt, ich hatte ja auch gute Freunde, ich höre auf. Also Gott hätte mir das nicht so heftig sagen müssen, aber ich höre auf. Okay. Und dann war ein Freund, der heute noch bei Gain ist, der mit mir all die Jahre durchgegangen ist und der damals auch angefangen hat beim ersten Hilfstransport mit mir, der hat dann zu mir gesagt, du kannst ja aufhören, aber du darfst nicht aufhören.
Okay, hat er das so klar gesagt, auf den Punkt?
Ja, und er hat gesagt, weißt du, bis jetzt haben wir noch rumgespielt und wir hatten immer Erfolg. Alles hat mehr oder weniger funktioniert. Sagte, aber jetzt haben wir Verantwortung. Kannst nicht Menschen in Not überall helfen? Und jetzt haben wir zwei Familien, sag's mal eigene Familien in Not. Und jetzt haust du ab? Das geht nicht. Also wir haben Verantwortung. Und natürlich hat er recht. Das habe ich auch begriffen. Aber ich war noch nicht so weit. Und ein anderer Freund, den wirst du auch noch kennen vom Namen, der hat dann mit mir geredet in genau der Situation und hat gesagt, Klaus, wir müssen mal ein Bierchen trinken. Ich habe gedacht bis jetzt, du bist ein cleveres Kerlchen. Jetzt merke ich mal erst mal, wie naiv und dumm du bist. Mit dir muss mal jemand Klartext reden.
Das ist hart.
Und dann hat er zu mir gesagt, also das ist jetzt genau, du selbst hast einen Krieg angezettelt. Dachte, jetzt tun wir mal in die geistliche Welt gehen. Du hast dich entschieden, Menschen in Not zu helfen. Das gefällt unserem Gegner nicht. Das heißt, mit dem hast du dich angelegt. Und jeder Hilfstransport, den du gesendet hast, hat dem nicht gefallen.
Das heißt, das ist so die geistliche Ebene,
genau,
was er dann erwähnt hat. Ne?
Ja. Und dann hat er gesagt, du hast bis jetzt um die 50 Hilfstransporte gefahren. Das waren in diesem geistlichen Krieg 50 Siege, die du errungen hast. Und jetzt hast du eine Niederlage, sagt er. Und der Teufel hat sein Ziel erreicht, wenn du aufhörst. Hm. Weil es reicht eine Niederlage, dass 50 Siege keinen Wert mehr haben. Hm. Und willst du dem Teufel den Sieg geben? So, das eine war das Soziale und hier war das Geistliche. Beide haben recht und ich habe das auch begriffen, dass es so ist. Und jetzt kommt der Klaus als Mensch, der sagt, ich bin aber noch nicht bereit. Das hat so wehgetan, das war so groß.
Ja, es ist ja auch deine Verantwortung gewesen irgendwo, ne? Wo du dann sagst, ich habe ja auch eine Schuld, Mitschuld da dran oder so. Schon krass.
Dann habe ich es aber geschafft, mich wieder zu Gott hinzuwenden, weil das war erstmal Ablehnung. Und habe gesagt, jetzt habe ich, das war 1995 der Unfall, jetzt habe ich 5 Jahre lang Menschen in Not geholfen. 5 Jahre lang habe ich auf dieses Fax gewartet, weil du eben ja gesagt hast, Berufung, die hatte ich nämlich noch nicht. Jetzt bin ich aber am Wendepunkt. Ich persönlich würde aufhören. Und jetzt muss ich von dir eine ganz klare Antwort haben, von dir, Gott, dass es meine Berufung ist, dass es mein Auftrag ist, Menschen in Not zu helfen. Und ich habe dann so bei mir gedacht, ich bin ja vielleicht blind und schwerhörig, also ich habe auch gesagt, das kannst du rausschneiden, schick mir ja keinen Frommen vorbei mit irgendeinem Bibelvers oder irgendein frommes Lied, also kannst du vergessen. Von denen habe ich genug, weil da kann ich hier auch mal sagen, in dieser Zeit der Not warst du nämlich ziemlich alleine. Von wegen, da, durch solche Dinge gehst du alleine durch. Mhm. Und dann habe ich halt zu Gott gesagt, damit ich deine Antwort verstehen kann, damit ich eine Chance habe, die Antwort zu verstehen, habe ich 3 Bedingungen. Und die habe ich dann formuliert. Ich kann sie auch hier ganz schnell sagen. Bedingung Nummer 1, Verantwortung für die Familien. Ich wollte für 2 Jahre Rente haben plus Geld für eine Ausbildung für beide Frauen. Das habe ich dann kalkuliert. Es war ein 6-stelliger Betrag, höherer 6-stelliger Betrag. Und dann habe ich gesagt, also Gott, das ist zwischen mir und dir. Ich werde mit keinem Menschen reden. Das ist zwischen dir und mir. Und ich krieg von dir dieses Geld und ich krieg das in 7 Tagen. Bedingung Nummer 2, wenn es mein Auftrag ist, von dir weiterzumachen, bin ich nicht bereit, kleiner weiterzumachen. Ich habe hier einen 40-Tonner verloren. Und das ist wahrscheinlich zu lang, die Geschichte, aufgrund, ich meine, in Deutschland verunglückt wäre der Vollkasko versichert. Da war er halt, es gibt immer das Kleingedruckte.
Auslandsfahrt und nichts gibt's.
Da war er halt nicht versichert, von daher war der verlustig. Und dann war ganz klar meine Ansage an Gott, war ganz klar, ich mache nicht kleiner weiter, ich will dieses Fahrzeug. Bedingung Nummer 2 und Bedingung Nummer 3. Ich hatte ja diese Firma, habe ich ja eben gesagt, und ich habe hier in Gießen auf der Bank knapp 50.000, damals war das noch D-Mark, Schulden gehabt, was jetzt für die Firma kein Problem war. Aber ich habe gewusst, wenn ich jetzt neu einsteige und weitermache, muss ich den Rücken frei haben. Es darf kein Dritter irgendwelche Anrechte haben. Also das waren meine 3 Bedingungen für alle 7 Tage. Und du wirst es nicht glauben, danach ging mir es blendend.
Nachdem du das gesagt hast und gesagt hast, hier ist deine Verantwortung.
Ja, weil endlich war ich frei.
Okay, das heißt, du hast die Verantwortung quasi Gott abgegeben und hast gesagt, hier, das sind meine Bedingungen, unter den Bedingungen geht's und sonst nicht.
Ja, so und nicht nur das, sondern ich habe 100 oder 1000%ig damit gerechnet, das wird nicht eintreten. Und hätte ja dann immer die Ausrede gehabt. Heute hätte ich dir dann sagen können, ich habe es Gott abgegeben, der wollte ja nicht.
Wollte ja nicht, ja. Also, aber ich schätze mal, es ist anders passiert.
Leider ja, deswegen reden wir heute miteinander und deswegen gibt es auch dieses Buch. Aber es ist der Wahnsinn, weil am Tag 1, also am nächsten Tag, habe ich einen weißen Umschlag bekommen und da war die gesamte Kohle drin, das Geld. Genau den Betrag, den ich mit Gott ausgemacht hatte, also keine D-Mark zu viel und keine D-Mark zu wenig.
Wahnsinn.
Und kann es gleich abkürzen, ich weiß nicht, wo es herkam, es weiß bis heute nicht. Wenn es wichtig wäre, wüsste ich es, es ist nicht wichtig, aber das Geld war da.
Deine Güte.
Und am nächsten Tag war dann die Versicherung des Anhängers, des Sattelaufliegers, die hat gesagt, aufgrund der Schwere des Unglücks und des Einsatzgebietes haben wir einen Spezialfonds, du kriegst einen nagelneuen Sattelauflieger. Und am dritten Tag morgens hat ein Schweizer angerufen, der hat gesagt, Gott hat ihn geweckt, er soll mir eine Zugmaschine kaufen. Und dann weiß ich nicht, wie dir es geht, danach war ich ziemlich durch.
Das kann ich mir vorstellen, das haben wir nicht erwartet. Hey Klaus, ist es? Ich könnte jetzt echt noch stundenlang mit dir reden, wir haben eigentlich auch noch ganz viele Themen. Wir wollten noch über Gaza reden und über die Abenteuer, aber müssen jetzt aus Zeitgründen mal so langsam die Stopptaste drücken. Ich finde es irre, die Geschichten zu hören, also auch beim Buchlesen, da ist ja noch viel mehr, was man da nochmal so ein bisschen, wo man eintauchen kann. Und ich habe den Eindruck, dass die Geschichte mit dir gar nicht aufhört und so wie du jetzt erzählst, ist das auch so ein Ding, wo du selber jetzt vielleicht dich im Rückblick so ein bisschen wunderst, wie das alles passiert ist, oder? Das war nicht dein Plan als Kind, hast du mal davon geträumt, dass du sowas machst.
Aber ich kann jeden da nur ermutigen, klare Sache mit Gott machen und losgehen. Und dann stellt sich Gott dazu und da passieren Dinge.
Krass. Und wie gesagt, was bei dir passiert ist, das kann man im Buch nachlesen. Herzlichen Dank, Klaus. Viel Segen für deine Arbeit. Ein Mann, ein Leben, ein Auftrag. Das ist der Titel des Buches, in das wir heute ein bisschen reingeschnuppert haben. Geschrieben hat es Klaus Dewald gemeinsam mit Hauke Burkhardt. Es hat 304 Seiten mit vielen Fotos, kostet 22 €. Und kaufen können Sie das beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online. Schön, dass Sie mit dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss.
Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.